Ich habe Jahre gebraucht, um das mir anzueignen. Weil damals gab es so etwas nicht wie die Meyer-Fenster-Methode. Wenn du jetzt nicht der beste Gesichtsleser bist, aber dein Business nachhaltig verbesserst, dann ist mein Ziel erreicht.
Weil du wirst auf jeden Fall besser mit den Menschen in deinem Umfeld umgehen, im Privaten wie im Business-Bereich. Du wirst deine Verhandlungen leichter führen können und du wirst damit mehr Erfolg haben im Verkauf, im Sales und wirst die Sales-Zyklen verkürzen. Das ist mein Ziel.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und ich habe heute den versprochenen zweiten Teil mit dem Uwe Fendler. Ihr habt letzte Woche schon reingehört, da ging es einmal darum, was ist eigentlich Face Reading, wer ist er eigentlich und was waren so erste Anwendungsfälle, wir sind so das Gesicht mal durchgegangen. Und heute im zweiten Teil gehen wir da nochmal einen Schritt weiter, gucken uns an, welche Anwendungsbeispiele gibt es da, welche Cases hat er da schon aufgemacht, wie kann man das im Sportbusiness anwenden. Ach, vollgepackt und am Ende der Folge gibt es auch noch ein kleines Geschenk für euch. Also hört gerne bis zum Ende rein und schaut euch hier in den Shownotes einmal rein, wie das Geschenk aussieht. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil und dann ab geht's mit Uwe. Gibt es da nicht eigentlich auch regionale Unterschiede? Also von der Physiognomie der Kontinentalbewohner, also ich sag mal Asiaten versus auf dem afrikanischen Kontinent versus Westeuropa versus amerikanische Welt. Also gibt es da nicht auch unterschiedliche genetische Veranlagungen?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Die Genetik, die ist so zu 60% verantwortlich. Das weiß man aus der Zwillingsforschung. Also eineiige Zwillinge, die aus Versehen furchtbarerweise getrennt wurden und dann in unterschiedlichen Bereichen aufgewachsen sind. Wenn die sie nach 4 Jahren wieder treffen, dann sehen die unterschiedlich aus, obwohl die die gleichen Gene haben. Packt sie in dem gleichen Umfeld aus, entwickeln sie sich auch ähnlich von der Physiognomie. Ein kleines Beispiel, in Asien ist es eher nicht gewollt, dass du so laut bist und im Mittelpunkt stehst. Da sollst du dich ins Kollektiv einfügen. Also findest du dort eher kleine Nasen und kleine Münder. Ja? Und du siehst auch viele Rundungen. Und zwar, das geht nicht nur ums Dick, sondern auch Rundungen im Gesicht, weil es so Ökonom, da geht es ganz viel um Geld. Geld haben, Geld bekommen. Mhm. Und gleichzeitig sich ins Kollektiv einfügen. In Afrika, also, und wenn du jetzt nicht so bist, dann findest du auch keinen Partner, um dich fortzupflanzen. Ja, also ist das ganz wichtig, dass du konform bist für das Ding. Und dann wird natürlich auch genetisch dieses Ding genauso weitergegeben, aber das ist so das Gesamtverhalten. In Afrika, Großfamilie. Alle treffen sich, Palaver, Palaver, Palaver. Wenn du da nicht laut genug bist, findest du keinen Partner und kannst dich nicht fortpflanzen. Also, quatschen die ganze Zeit, haben großen Mund, große Nase, ja. Und in Filmen, Hollywood hat das erkannt, ja. Rush Hour, da gibt's den Schwarzen mit dem großen Mund und der großen Nase, die ganze Zeit rumquatscht. Und da gibt's den Asiaten, der auch so ein bisschen, wir müssen das zusammen machen und wir müssen uns an die Regeln halten, damit wir auch konform sind, die Jackie Chan, ja. Und das wird dort spielerisch, wird das einfach verwendet, diese Unterschiedlichkeit. Und das hat auch nichts jetzt mit Schwarz, Rot, Weiß, Blau zu tun, sondern es hat damit zu tun, in dieser Region setzen sich halt diese Merkmale gehäufter durch, weil das für die Überlebensfähigkeit der Spezies in diesem Lebensraum hilfreich ist.
Mhm. Okay. Jetzt ist es ja so, dass du hast vorhin erwähnt, dass es da möglicherweise, dass da auch Glaubenssätze, er kann sich nicht so gut von was trennen und dann könnten da auch Glaubenssätze hinterstecken, die er nicht so leicht loslässt. Also jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter. Das ist ja nicht einfach nur noch eine Analyse der Anatomie und dann sagst du daraus, ergibt sich folgendes Bild für mich, sondern jetzt geht es ja auch weiter. Das heißt, steckt da bei dir, also seid ihr auch dann Coach oder seid ihr dann auch, also mit dieser Erkenntnis kommt ja auch eine Verantwortung. Also wenn ihr eure Menschen ausbildet, wie kriegt ihr das in Einklang? Also was passiert mit diesen Informationen und wie verarbeitet ihr das weiter? Wie geht ihr da mit euren Klienten, Mandanten um? Aber wie trainiert ihr das auch nochmal? Also da wird ja meines Erachtens, wie gesagt, ein bisschen mehr dazu, ne?
Ja, Also das eine ist ja das Erkennen und das andere ist das Verstehen. Und das sind die zwei Punkte, die müssen zusammengebracht werden. Das Erkennen, wen habe ich vor mir, um zu verstehen, wie agiert der wahrscheinlich in der Situation. Ich kann nicht die Zukunft lesen. Ich kann auch nicht Gedanken lesen. Aber ich kann sagen, wenn jemand ein, und das bringen wir auf unseren Kunden bei, unseren Mandanten. Also rausgehen aus der Bewertung. Weil Bewertung ist immer individuell. Ich stecke in eine Situation rein und bewerte jetzt. Aber es geht darum, zu erkennen und zu verstehen, was ist das für ein Typ, um dann entscheiden zu können, welches Werkzeug nehme ich aus meinem Koffer raus, um den Mensch in der Situation jetzt zu bearbeiten. Mach das bei einem, ich bin Ingenieur, also ein technisches Beispiel, das verstehen die Leute. Wenn du gewohnt bist, immer, dass du immer nur an Kreuzschlitzschrauben kommst, hast du immer einen Kreuzschlitzschraubenzieher bei dir. Und dann eine Schraube, ich drehe die einfach raus. Ja, alles klar, ich habe mein Werkzeug bei dir, dreh die raus. Und dann gibt es die Coaches, die sagen, du musst immer ein Kreuzschlitzschraubenzieher dabei haben, weil alles sind Kreuzschlitzschrauben. Das geht so lange gut, bis du an eine Torx-Schraube kommst. Dann nuddelst du dir einen ab. Wenn du erkannt hättest, dass es Torx ist, hättest du einfach ein anderes Werkzeug genommen. Das wäre ganz easy gewesen. Und darum geht's. Also zu erkennen, welchen Menschen hast du vor dir, in welcher Rolle und in welcher Situation. Und wenn du dann Profi bist, dann weißt du, wie er wahrscheinlich seine Rolle interpretieren wird. Und dann kannst du es abgleichen mit der Persönlichkeit, die du siehst. Und eine Sache, Stefan, wenn unsere Persönlichkeit angetriggert wird, sind wir wehrlos, egal in welcher Rolle wir gerade agieren. Weil unsere Persönlichkeit sind ja wir. Die Rolle ist ja nur angenommen und antrainiert. Ja? Also selbst wenn du jetzt, wenn ich dein Mitarbeiter wäre und du würdest jetzt ziemlich aggro auf mich zukommen, ja, und würdest mich in den Senkel stellen, dann wüsste ich, normal ist das so nicht. Und ich wüsste, irgendeinen Wert von dir habe ich verletzt, also darf ich darauf eingehen, welchen Wert habe ich verletzt, kann ich das reparieren und dann müsste ich dir eine Lösung anbieten und alles wäre wieder easy.
Da kommst du auf einen guten Punkt. Wie viel von dem ist Erfahrung oder Vermutung, wie viel ist wissenschaftlich belegt? Es könnten ja ein paar Skeptiker kommen oder die ich auch vielleicht schon direkt konfrontiert haben in der Vergangenheit oder diese Methode. Also die sagen, naja, komm, ich habe auch eine kleine Nase und eine runde Nase und trinke aber keinen Alkohol und genieße auch überhaupt nicht. Also will damit sagen, es gibt ja immer diese Ausnahme oder diese Skeptiker oder die Kritiker. So, die Frage ist, wie sehr nimmst du da, kannst du den Wind aus den Segeln nehmen oder aber das wissenschaftlich belegen oder, also ja, ich suche so ein bisschen diesen Halt, diese Frage, oder die Antwort auf die Frage, naja, ob das alles wahr ist, was der sagt.
Also ich handle da als Ingenieur nach dem Grundsatz, wer heilt, hat recht. Ich habe über 4.500 Führungskräfte im direkten Einzelcoaching gehabt. Und ich konnte am Anfang, ganz ehrlich, lag ich ganz oft daneben, habe ich einige Sachen nicht gesehen. Habe ich die nicht verstanden. Und dann kam so die Frage, wieso reagiert er jetzt gerade so und so? Ach ja, ich habe die Kombination Ohr und Nase und Kinn, habe ich nicht beachtet. So, wenn du jetzt ein paar tausend Gesichter im Live-Training hast, mit direktem Feedback, also du sprichst mit dem und direkten Feedback hast, dann bist du dir irgendwann sicher, dass es funktioniert. Die Chinesen sind seit 2.500, 3.000 Jahren sicher, dass das funktioniert. Die haben aber ein anderes Wording. Also wenn du so jemanden hier sagt, ey, du hast eine Jade-Nase, dann, ja, und, was soll ich damit jetzt anfangen? Ja, aber wenn ich sage, du bist eher ein Typ, der planmäßig strukturiert an Dinge rangeht, ja, dann guck mal, obwohl wir spielen nichts so gerade, weil ich habe gerade deine Nase angesprochen, ja, planmäßig strukturiert. Damit kannst du was anfangen. Das ist die Leistung, die wir erbracht haben. Wir haben nicht das Thema erfunden. Sondern unsere Leistung ist, dass wir es so eingedampft haben, dass es für Führungskräfte sofort anwendbar ist. Ich habe Jahre gebraucht, um das mir anzueignen. Weil damals gab es so etwas nicht wie die Meyer-Fenster-Methode. Und nochmal, unser Ziel ist nicht, die besten Gesichtsleser auf dieser Erde auszubilden. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dein Business zu verbessern. Und wenn du jetzt nicht der beste Gesichtsleser bist, aber dein Business nachhaltig verbesserst, dann ist mein Ziel erreicht. Weil du wirst auf jeden Fall besser mit deinen Menschen umgehen, also mit den Menschen in deinem Umfeld umgehen, im Privaten wie im Business-Bereich. Du wirst deine Verhandlungen leichter führen können und du wirst damit mehr Erfolg haben im Verkauf, im Sales und wirst die Sales-Zyklen verkürzen. Das ist mein Ziel.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag. Das hoffe ich auch alle, dass die das gehört haben, das bis zum Ende oder zumindest bis hierhin gehört haben. Denn es geht ja nicht darum, eine Urkunde zu bekommen, bester Face-Reader Deutschlands, weltweit, wie auch immer. Und ich habe hier richtig gelegen, haha. Sondern es geht ja darum, wie so viele andere Aspekte auch im Business, in der zwischenmenschlichen Beziehung, ein Gefühl für den anderen zu bekommen, den zu verstehen, das richtig zu deuten. Du hast das vorhin so schön gesagt, der einmal ist er in der Rolle, aber eigentlich triggert oder mag er was ganz anderes viel lieber. Mhm. Denn auf nichts anderes gehen ja auch Persönlichkeitsmodelle drauf ein, die durch Abfragen, durch Tests, durch Einordnungen, rot, grün und gelb und blaue Typen dienlich sind. Und weißt du, für mich so ein ganz wichtiger Learning in meinen Ausbildungen und meinen Coachings, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ich hatte lange Zeit mich davor gewehrt, die in so Schubladen zu packen und ein Vorurteil, also eine Einschätzung sozusagen vorzunehmen, weil wir Menschen. Wir müssen die Menschen kategorisieren in ihrer Form. Das ist uns auch genetisch mitgegeben, weil wir das einordnen mussten. Haben wir einen Guten oder einen Bösen vor uns, ne? Und haben wir einen Säbelzahntiger oder haben wir irgendwie einen Freund, einen Unterstützer vor uns. Und dieses Einordnen vielmehr fand ich irgendwann nervig. Und dann habe ich aber gelernt, und das fand ich, diese Erkenntnis war so wichtig, ich darf die ruhig einordnen. Das ist Teil dessen, warum wir miteinander umgehen können. Ich muss nur die Schublade auflassen. Ich will denen die Möglichkeit geben, dass mein Urteil vielleicht sich verändert oder dass sie sich verändern dürfen oder dass sie aus der Schublade, in die ich sie eingeordnet habe, wieder rauskommen dürfen, in eine andere Schublade wandern dürfen. So, das heißt, damit komme ich viel, viel besser zurecht. Und finde, das ist wieder richtig gut, diese Persönlichkeitstypologien, dieses Face-Reading, die Verhaltensweisen einzuordnen. Und auch, das kann ich auch sagen, das Bauchgefühl, dein eigenes Bauchgefühl. Manchmal kannst du es gar nicht erklären, weil du die Ausbildung vielleicht nicht hast, die du da jetzt vermittelst. Aber du hast ein Bauchgefühl dem anderen gegenüber. Und das ordnet ihn dann in eine deiner Schubladen ein. Mag ich ihn nicht, ist er ein Guter, ist er ein Böser oder was auch immer. Und gleichzeitig kann sich dann daraus auch hier noch was ganz anderes entwickeln. Das heißt, diese Schublade darf aufbleiben. Das habe ich ein bisschen davon erzählt, wie mir das so begegnet ist. Will damit sagen, ist es eine andere Form von Verhaltensanalyse oder Persönlichkeitstypologie, die du damit geschaffen hast oder die du dann lehrst und die ergänzt oder alternativ genutzt werden kann?
Tatsächlich ist es so, dass auch das DISC-Modell, ja, von Myers-Briggs und so, die vom alles zum gleichen Ergebnis wie wir. Nur mit dem einen Unterschied, dass ich das direkt sehe und du das, wenn du ausgebildet bist, auch direkt sehen kannst und nicht 150 Fragen brauchst, die der andere beantwortet. Weil das kannst du ja nur mit Leuten machen, denen du das anweisen kannst, also deine eigenen Leute. Jemand Fremdes oder wenn du einen CEO einstellen willst und sowas, dann macht er das nicht.
Diese Fragebogen nicht, ne? Also ein paar typische Verhaltensweisen gibt es ja, ne? Die oder ja, das finde ich richtig gut, weil das mag ich auch, weil du ganz am Anfang gesagt hast, dir reicht ein Foto. Mhm. Du brauchst ja eigentlich die persönliche Begegnung, dreh ich mal rechts, dreh ich mal links, mach mal Kinn hoch, mach mal runter. Genau. Das brauchst du ja gar nicht. Du hast ja gesagt, dir reicht ein Foto für eine erste Einschätzung, genau. was ja krass ist, wie Abkürzung das eigentlich liefert, ne?
Genau.
Nicht mal das Gespräch brauchst oder den persönlichen,
genau,
kommunikativen Austausch, sondern erstmal nur ein Foto dir reicht. Das muss man sich ja vorstellen, wie krass du dich vorbereiten könntest auf ein Verhandlungsgespräch, Verkaufsgespräch, Recruiting-Gespräch durch das Vorab-Anschauen eines Fotos.
Ja, und du hast gerade Recruiting nochmal angesprochen. Wenn du weißt, welches Profil du suchst, dann kannst du schon wie bei Tinder swipen. Hat er nicht. Und dann guckst du dir nur noch die an, wo du gesehen hast, hat er. Das heißt, dein Prozess kann ziemlich stark effektiviert werden. Und das ist jetzt auch nicht unfair gegenüber demjenigen, der es nicht hat. Weil wenn du verschwendest dem seine Zeit und deine Zeit und nur mal angenommen würdest, irrtümlich dem den Job geben, dann verschlechterst du sein Leben, weil der das Talent nicht mitbringt für eine bestimmte Aufgabe.
Ja. Du musst natürlich aufpassen, was mit dem Absagegrund, darfst nicht sagen, naja, ihre Nase passt nicht, deswegen haben wir sie rausgenommen aus unserem Prozess, weil dann könntest du wahrscheinlich aus...
Muss ja nicht sagen.
Naja.
Und das ist ja deine eigene Verantwortung, wie du das kommunizierst. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Part in unserer Ausbildung. Wertschätzende Kommunikation. Also dieses Beurteilen und Verurteilen, was dem Ingenieur in die Wiege gelegt wurde oder wurde ihm antrainiert, ja, das konnte ich zum Glück, nachdem ich verstanden hatte, um was es geht, konnte ich das ablegen. Ich sehe jetzt die Menschen so, wie sie sind und dann sehe ich sie in ihrer Rolle. Und dann kann ich beurteilen, passt dieser Mensch zu seiner Rolle? Wenn das nah beieinander ist, dann wirkt er sehr authentisch auch in seiner Rolle. Wenn das weit auseinander ist, du kennst diese Typen, der ist ja beruflich ganz anders wie privat. Ja, weil der beruflich seine Rolle anders interpretiert, wie er normal ist. Und das ist halt manchmal auch für Mitarbeiter von solchen Führungskräften schwierig, weil die halt nicht wirklich kalkulierbar sind. Weil die ihre Rolle haben. Aber in stressigen Situationen neigen wir dazu, aus dieser Schauspielerrolle rauszugehen und unser echtes Naturell zu zeigen. Weil das einfach in dem Moment einfacher ist als diese aufwendig antrainierte Rolle. Das macht dann nachher auch den Unterschied, als ob du eine Führungskraft bist oder ein Vorgesetzter.
Ich habe ja jetzt in meiner Vergangenheit auch ein paar unterschiedliche Trainer, Coaches so kennengelernt und ein ganz bekanntes Feld, was da viel oder gerade sehr stark auf dem Vormarsch ist, ist so diese Körpersprache-Trainer, Mimik-Resonanz-Training. Lassen wir mal kurz da nochmal die Unterschiede festhalten, damit wir hier nicht davor, also ne, Ellenbogen so oder Nase so, was davon ist aus deiner, also was davon gehört zu deiner Disziplin, was davon ist eine andere Disziplin und wie unterscheiden die sich?
Also, das Face Reading ist der Grundlayer. Also mit Face Reading siehst du, was hast du für einen Menschen vor dir. Alles andere ist Schauspiel. Was wir drüber setzen, weil wir unsere Rolle interpretieren, ja? Mimik, Gestik. Übrigens, Mimik-Resonanz ist ein brutal schweres Thema. Also ich finde es extrem schwer, weil Mimik-Resonanz, also selbst wenn du alle drei Serien von Lie to Me gesehen hast, es ist immer noch schwierig, die Mimik-Resonanz richtig zu verstehen, weil das ist so kurze Blitzdinger. Und wenn du darauf achtest, dann verlierst du ganz schnell den Kontext, in dem du gerade bist in der Verhandlung. Also eigentlich muss ein Mimik-Resonanz-Typ hinter dir sitzt, du hast einen Knopf im Ohr und der sagt dir, oh, jetzt musst du aufpassen, er hat gerade das gemacht, weil diese beiden Sachen ist nach meiner Erfahrung nicht übereinander zu bringen für normale Menschen. Also für den Typ, der Lie to Me gespielt hat, der kann das natürlich, weil das ist dieser Superspezialist. Aber wir sind, was Mimikresonanz angeht, alle Amateure.
Ich habe die ersten Folgen gesehen, nachdem wir unser Vorgespräch hatten. Wusste ich gar nicht, dass das gibt. Du hast gesagt, das ist schon eine etwas ältere Serie. Aber das ist, wenn man sich die anschaut, dann hat man so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es auf filmischer oder auf Serienbasis erklärt, was da passiert, was in der Mimik passiert.
Genau. Ne? Mikromimik. Und körpersprachlich, also Sammy Molchow, der Gott der Körpersprache, ja. Wir haben gesagt, wenn die Füße dahin zeigen und dorthin zeigen und so. Das sind alles wichtige Informationen, die man zusätzlich bekommt. Und die sind überhaupt nicht schädlich, ja. Also das auch noch zu haben, aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, das, was der Kopf, die verschiedenen Merkmale am Kopf, wir haben sie vorher angesprochen, das ist unser Grundgerüst, das ist der Grundlayer. Das heißt, das ist, und so sind wir, und alles andere ist dann Business-Schauspiel oder Privatschauspiel, ja. Also das ist dann unser Verhalten, das wir drüber setzen.
Jetzt habe ich verstanden, dass das im Recruiting schnell ein Thema sein kann, vor allen Dingen auch um Effizienz oder effizienter zu sein, was Einstellung angeht, aber auch um eine größere Sicherheit zu haben, was die richtige Entscheidung angeht. Ich habe das in Führung dann verstanden. Lass uns doch und Sales gucken, wenn nochmal, aber wie können wir das jetzt nochmal auf den Sport anwenden, auf das Sportbusiness insbesondere, aber auch vielleicht auf den Sport, wenn es darum geht, die richtigen Teams zusammenzustellen, die richtigen Aufgaben, vielleicht auch die Mannschaftsaufstellung, die erste Elf, die Starting Five, also was ist das, wie man das im Sport anwenden kann? Hast du da Beispiele dabei, wie ihr da schon helfen konntet?
Ja, also eine Mannschaft funktioniert dann nur, wenn die Typen zusammenpassen. Das ist eine Binsenweisheit und trotzdem wird es manchmal falsch gemacht oder ganz oft falsch gemacht. Ja. Und jetzt nehmen wir nur mal das Beispiel Führungsspieler. Wen mache ich zum Führungsspieler? Da mache ich nicht den besten Kicker dazu, sondern den mit der größten Nase. Ja, einer, der auch mal, wenn es hart wird, Verantwortung übernehmen kann und die Leute mal zusammenschreien kann oder mal eine Ansage machen kann. Das heißt, du musst eine Mannschaft mit unterschiedlichen Typen so zusammenstellen, dass die funktioniert, dass du Spieler hast, die liefern an den Star vielleicht im Sturm oder vielleicht ist der Star auch im Mittelfeld, der die Bälle verteilt, aber der braucht dann Abnehmer da dafür. Ja. Ein gutes Beispiel ist Zlatan Ibrahimovic. Der ist nicht mehr aktiv, aber das war so ein Fußballer. Wenn du die Mannschaft um ihn herum gebaut hast, war die Mannschaft sensationell. Wenn du zwei Zlatans in einer Mannschaft hatte, dann hat das überhaupt nicht funktioniert. Weil der sich nicht unterordnen konnte. Riesennase, Riesenohren, ja. Der hat, da wo er war, war vorne. Wenn er hinten war, war hinten vorne. Ja, das war so sein Selbstverständnis. Und es ist total wichtig, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, auch als Trainer, wie gehe ich mit den unterschiedlichen Typen um? Wie kann ich die ansprechen, um sie zu motivieren oder um den nächsten Schritt zu machen? Wir beide, Stefan, haben ein Merkmal, das auch ganz viele Sportler haben. Das sind jetzt so ein kleines Kindgrübchen. Und das führt dazu, das sind Menschen, die gerne das Beste geben. Gerne das Beste geben und immer sich optimieren. Was uns nicht gefällt, ist, wenn wir kritisiert werden. Das kann uns die Kraft nehmen. Also zu harte Kritik, ungerechtfertigte Kritik, Presse, die blöd ist. Und Thomas Müller, der hat, wenn er eine Startgenehmigung hatte, also Startgarantie hatte, hat er Weltklasse gespielt. Unter Niko Kovac war der nicht Weltklasse, weil da hat er keine Startgarantie gehabt. Ja? Lewandowski, wenn er eine Startgarantie hat, war der beste Torschütze ever, bis Harry Kane kam. Aber will dir damit nur sagen, es gibt bestimmte Merkmale, wenn du die als Trainer kennst, dann kannst du anders auf den Spieler eingehen, kannst ihn vielleicht auch vor einem Interview retten, indem du sagst, nee, heute nicht, heute schicken wir jemand anders vor nach der Niederlage, dass der das Interview macht, das macht jetzt nicht der und der, weil der sich vielleicht um Kopf und Kragen redet.
Daher kommt ja vielleicht auch der Sprichwort, der war ganz schön schmallippig, dass er halt wenig gesagt hat und kurze Sätze nur geantwortet. Ja, ja. Müssen ja Journalisten sich zum Interview eher die mit dem großen Mund holen.
Ja. Oder aber auch die Typen, die du antriggern kannst, ja, die du mit angewachsenen Ohrläppchen, der reagiert emotional. Wenn du dem sagst, ja, wieso hast du heute so scheiße gespielt? Was ist das wieder für eine Frage? Ihr seid die blödesten überhaupt. Bam, 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 bam. Sowas verkauft sich ja.
Naja, jetzt wollen wir ja keine Tipps für die Sport-Reporter-Branche geben, sondern eher noch für die Sport-Business-Branche. Gib mir noch mal kurz einen Einblick. So zwei beste Cases, wie das im Sales und in der Verhandlungsführung hilfreich sein konnte. Also das interessiert natürlich auch unsere Hörer, wie sie sich im Vertrieb, im Sales besser machen können oder in dem Fall dann wieder in der Verhandlung. Was hast du da für Beispiele?
Also ein richtig heftiges Beispiel ist, das war ein Kunde von uns, das war jetzt nicht im Sportbusiness, sondern das war ein Kunde von uns, der sich auf ein Gespräch vorbereitet, da ging es um einen Immobiliendeal und er hatte die Chance, bei diesem Deal 350.000 Euro für sich zu machen. Wir waren ein bisschen aufgeregt davor und haben gesagt, okay, dann gucken wir uns mal den Verhandlungspartner an. Wir haben festgestellt, das ist ein Ökonom. Ein Ökonom, ein Genießer und unser Kunde ist Triathlet, Asket. Also in seinem Besprechungsraum war immer eine Flasche Wasser und das war's. Da habe ich gesagt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn du da ein bisschen dir ein bisschen Gedanken drüber machst. Also, was hat er gemacht? Er hat belegte Brötchen, süße Stückchen, Obstteller, Cola, Cola Light, Wasser, mit, ohne und alles mit, alles stand da. So, jetzt war der Termin, der Typ kam, Besprechungsraum im zweiten Stock, kein Aufzug. Er begrüßt ihn, kommt wirklich so ein kleines rundes Männchen an und er riecht, der hat gerade geraucht. Dann gehen die hoch, da rein, der sieht den Besprechungsraum, oh, ist ja toll, stürzt sich gleich auf die Sache und ist am Futtern. Alles ganz toll. Und nach einer halben Stunde wird er unruhig. Dann hat der Michael gesagt, so, boah, was soll ich jetzt machen? Wenn ich den jetzt wieder runterlaufen lasse, damit er eine raufen kann, dann läuft er wieder hoch, dann fangen wir wieder bei Null an. Also sagt er, habe ich die alle Regeln in meinem Unternehmen gebrochen und habe gesagt, hier, wollen Sie eine rauchen? Ich habe hier eine Tasse Wasser, machen wir ein bisschen Wasser rein und wir rauchen aus dem Fenster raus. Ja, echt, jetzt wirklich, ja. Wir haben die alle halbe Stunde aus dem Fenster rausgeraucht. 5 Stunden hat das Thema gedauert. Und am Ende, der muss natürlich vorbereitet sein auf den Ökonom. Alles, das war alles da. Und dann erst Gespräch und sagt er, und? Da hat er die Ökonomenfrage gestellt. Wollen Sie die ganze Sache jetzt nochmal mit einem anderen machen oder sind wir so weit, dass wir den Deal abschließen können? Nein, das ist alles so super, wir schließen den Deal ab. Er hat an einem Tag im Erstgespräch mit dem Kunden einen Deal abgeschlossen für 350.000 Euro, weil er wusste, wie gehe ich mit dem Typen um? Er musste sowieso seine Hausaufgaben parat haben. Also das war keine Zauberei, sondern der hat einfach nur diesen Wohlfühlfaktor drumherum geschaffen. Das andere gesagt, ja, also passt alles, warum nicht? Und abgeschlossen. Dann hattest du noch eine Frage, das war jetzt eine Sales-Frage. Ja.
Verhandlung war noch eine Idee?
Ja. Bei Verhandlungen, das war, da ging es um bei einem Projektentwickler um ein Krankenhausprojekt in der Schweiz. Und der ist ja Projektsteuerer. Und er wollte diesen Auftrag haben und hatte sich auch vorbereitet. Dann haben wir das zusammen durchgesprochen. Und dann sage ich, lass uns doch mal den Typ genauer angucken, den du überzeugen willst. Und dann haben wir festgestellt, der ist nicht an Details orientiert. Der muss den Überblick haben. Also Präsentationstaktik komplett umgestellt. Verhandlungstaktik also umgestellt. Und da ging es jetzt nicht mehr darum, zu zeigen, ich bin der beste Projektsteuerer, sondern da ging es darum zu zeigen, ich bin ein guter menschlicher Partner für dich, du kannst dich auf mich verlassen. Und dann also am Ende, und die technischen Details, die mache ich mit deinen Leuten.
Ja.
Also da ging es tatsächlich darum, der wollte einen verlässlichen Partner haben, das konnten wir am Bild sehen, und der war nicht dran interessiert an den ganzen technischen Details, die bei einer Umsetzung von einem Projekt, das ging um 650 Millionen Schweizer Franken, also ein Riesenprojekt, das war der nicht wichtig, rein von der Physiognomie. Der wollte wissen, mit welchem Menschen habe ich es zu tun. Und wir haben ihn dann darauf vorbereitet, zeig, welcher Mensch du bist. Und wenn das passt, dann kriegst du den Auftrag. Und dann könnt ihr im Nachgang mit den anderen Leuten auch die Details machen. Du musst sie dabei haben. Es könnte ja sein, dass er sagt, jemand will die Details sehen, aber und das hat er tatsächlich so gemacht, hat dann am Samstagabend noch eine SMS geschickt, das ist ja Wahnsinn, hat funktioniert, ich habe den Auftrag.
Also das ist ja auch etwas, da würde ich sagen, das Verständnis von wie entstehen Deals, haben wir beide da vielleicht auch ein Stückchen ohne die Spezialdisziplin Face Reading, denn am Ende entstehen Deals oder passieren gemeinsame Aktivitäten ja aufgrund von Vertrauen, vom guten Absolut. Bauchgefühl. Du musst dem Gegenüber ja vertrauen und du musst das Gefühl haben, bist du richtig aufgehoben, mit dem würdest du gerne einen Deal machen, würdest du gerne Zusammenarbeit machen. Also 95% unserer Kaufentscheidungen im B2B-Bereich sind ja Bauchentscheidungen, wenn nicht sogar mehr, und die werden erst dann im Kopf hinterher verargumentiert und gerechtfertigt, aber das zahlt dann ja darauf ein, dass wir dieses Vertrauen aufbauen. Und jetzt kommt die Disziplin dazu. Je mehr wir mit dem Gegenüber uns beschäftigen, von dem Wissen und dem entgegenkommen können in diesem Vertrauensaufbau bildenden Prozess, desto besser sind wir vorbereitet. Das heißt, diese Idee von Face Reading dient dann ja eigentlich dafür, sich besser vorzubereiten, besser auf den Gegenüber einzustellen, ihm mehr entgegenzukommen. Gar nicht manipulativ, sondern damit eine gute Vertrauensbasis aufgebaut werden kann und nicht zwei Köpfe aneinander geraten.
Absolut.
Genau. Ja, eigentlich gut zusammenpassen.
Zusammengefasst, ja.
Ja, okay. Ja, vielen Dank dafür. Sag mal ganz kurz, ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, da könnte so eine neue Technologie, so eine KI, jetzt ja auch ganz schnell helfen. Du hast von dem Recruiting-Prozess erzählt, da schiebe ich einfach meine 250 Bewerbungen einmal rein und das Bild scannen und soll mir eine Empfehlung aussprechen. Anhand der von dir vorher vorgelegt, wie arbeitet ihr mit KI zusammen? Wie ist das möglicherweise eine Unterstützung? Und wie ist das möglicherweise aber auch ist es ein Jobkiller für eure Branche, für eure Trainer? Also wie ist das Thema KI? Welchen Stand der Dinge haben wir 2025 da? Für eure Disziplin, für euer Thema.
Also wir haben die MyFi-App entwickelt. MyFi, meierfendler.app, also MyFi. MAIFI.
Verlinken wir hier.
So, das können wir machen. Und die MyFi-App, die kann tatsächlich anhand von einem Bild erkennen, innerhalb von 10 Sekunden, was ist das für ein Persönlichkeitstyp, wie kann ich den ansprechen, was hat er möglicherweise für verborgene Talente und was motiviert ihn. Das ist jetzt erstmal die erste Anwendung, Beta-Anwendung, die wir da geschaffen haben. Wir haben dort eine Trefferquote von 80%. 80%, ich habe mit einem von Nvidia gesprochen, der sagt, wenn deine Trefferquote 51% wäre, dann wäre es schon relevant. Weil dann ist es schon über Zufall. Ihr habt 80%, ist ja der Wahnsinn. Weil jetzt haben wir intern einige Diskussionen gehabt. Wir müssen die App auf 100% bringen. Ich sage, nein, müssen wir nicht. Wir müssen den Geschäftsprozess beim Kunden verbessern. Und wenn der Kunde mit der Information der MyFi-App in Verbindung dann mit ChatGPT sein Anschreiben anpassen kann, sagt, guck mal, ich habe hier ein Persönlichkeitsprofil, das ist mein normales Anschreiben. Bitte formuliere das so, dass es für den am besten passt. Und er dann beim E-Mail-Marketing eine normale Rücklaufquote 0,3%, die Rücklaufquote auf 9% bringt, dann ist das mehr Rücklauf, also mehr Effektivität, selbst wenn er nur 80% Treffer hat. Es geht mir darum, wie ist der Prozess beim Kunden beeinflussbar und wird der nachhaltig verbessert. Wir haben bei einem Kunden, der hat gesagt, er hat 20% Rücklauf gehabt. 20% Rücklauf ist krank, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und selbst wenn er von 0,3 nur auf 3% kommt, hat er eine Verzehnfachung von der Effektivität. Und darum geht's mir. Deswegen spreche ich gerne über das Loch in der Wand und nicht über die Bohrmaschine. Also die MyFi-App versetzt sich in die Lage, einen Mensch schnell zu erkennen. Und in Vertriebsteams, jeder bereitet sich auf sein Vertriebsmeeting vor, einen Einblick darüber zu bekommen, wie tickt der Typ. Jetzt kommt die Frage, nimmt das mir den Job weg? Nein. Weil in der Verhandlung kannst du es ja immer noch nicht anwenden. Wenn du einen neuen bekommst, den du vorne nicht hattest, dann bist du noch genauso schlau wie vorher. Überall, wo du dich vorbereiten kannst, ist das ein Segen. Weil es dir einen Blick gibt, was habe ich für einen Typ vor mir? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und die Typen, mit denen wir diese Analysen machen, die sagen so, wie krass ist das denn? Ich kann es nicht glauben. Ja? Das bildet mich ja komplett ab. Das haben wir mit einer eigenen KI gemacht. Und die Technologie dahinter, die ist so mächtig, weil du jetzt nur als Möglichkeit, du kannst natürlich auch komplette Bilderdatenbanken damit durchgucken lassen, um dann zu wissen, wer passt denn auf welche Kampagne, wie auch immer. Ja? Und das wird nochmal interessant werden. Übrigens auch, wenn wir jetzt gerade über den Sport sprechen, im Scouting-Bereich. Weil über jeden Spieler sind ja alle Daten bekannt. Also bei Fußballern, da weißt du, an welcher Stelle im Spiel der welchen Ball in welche Richtung gespielt hat, ob der angekommen ist oder nicht, das wissen die ja alles. Das war erschreckend für mich, was die alles wissen, ja? Was die nicht wissen ist, was ist das für ein Typ? Dass sie kicken können, das wissen die, aber was ist das für ein Typ? Ist das ein Führungsspieler? Ist das ein Mitspieler? Ist das einer? Wie kann ich meine Mannschaft so zusammenstellen, dass die auch im Wettbewerb performt? Und da kann diese MyFi-Technologie extrem hilfreich sein.
Ist sie schon verfügbar, die App?
Ja, klar.
Im App Store oder
bei
euch? Nein,
wir haben eine Web-App gemacht. Also wir haben eine Web-App gemacht und die ist in der Beta-Version.
Okay, also verlinkt mir nochmal, vielleicht gibt es auch da Gelegenheit, da Kontakt aufzunehmen mit euch,
genau.
Mit dir, um sich das anzuschauen. Ich könnte mir vorstellen, ich würde mich mal für so einen Test mal zur Verfügung stellen. Also wenn wir das mal mit unseren Kunden durchtesten sollen, lieber Uwe, das machen wir, ne? Also du weißt, wie du dieses Angebot nehmen darfst. Aber pass auf, eine Frage interessiert mich dann ja auch. Wann lagst du denn mal komplett daneben? Was war denn der größte Fail, der größte Fauxpas, wo du sagst, das ist 100%, was hatte ich, 99% super, aber ich habe dieses eine Mal erlebt, Stefan, da muss ich dir erzählen, da lag ich komplett daneben oder einer meiner engsten Vertrauten. Also gibt es so einen Fail?
Ja, hatte ich am Anfang. Weil am Anfang, da neigst du dazu, oder ich habe damals dazu geneigt, ich wollte es so besonders toll machen und dann habe ich mir halt gedacht, so, der ist ja Geschäftsführer, da müsste der ja so und so sein. So. Und dann sagt er, nee, bin ich überhaupt nicht. Und dann beißt du dir auf die Lippe und denkst, scheiße, er ist nicht richtig hingeguckt. Und dann guckst du genau hin und sagst, ah ja, ist ja klar. Das waren, von den 4.500 Gesichtern im Einzelcoaching, am Anfang waren Fails da, selbstverständlich. Das ist aber Lernkurve. Und das Gute ist, wir haben unsere Methode so aufgebaut, dass du diese Fails nicht hast, weil, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wir interpretieren nur, was wir sehen. Was wir nicht sehen, da reden wir nicht drüber. Mhm. Und wenn du halt nur die Augen siehst, weil alles andere verdeckt ist durch irgendwas, dann kannst du nur was über die Augen sagen, über den Rest nicht. Mhm. Wenn du keine Ohren sehen kannst, kannst du über die Ohren nichts sagen. Und das ist ein wichtiger Trainingseffekt. Sprich nur über das, was du siehst. Mhm. Und interpretiere nicht rein, dass die Rolle eigentlich, ja, so nach dem Motto, ja, als Geschäftsführer muss man das, sonst wäre man ja gar nicht.
Mhm.
Das war ein ganz wichtiges Learning. Jetzt ist meine Trefferquote über 90%. Und also 100% getraue ich mir nicht zu sagen, aber ich treffe immer.
Und wenn wir das Thema Sport und Scouting oder Teamzusammenstellung angesprochen haben, gibt es da schon Beispiele? Hast du da schon mit Teams, also die prominenten Teams, Fußball-Bundesliga oder Umfelder, da so zusammengearbeitet? Darfst du davon erzählen? Ja, gibt's da noch ein paar Cases?
Nein, da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Unser Senior Consultant, der hat in der Vergangenheit, da war er noch nicht bei uns, da hat er im Profibereich beraten. Wir haben im Profisportbereich eine große Hürde. Das ist das brutale Ego der Entscheidungsträger. Ja? Die wollen nicht, dass man denen ihre Entscheidungen reinfunkt. Und die verstehen nicht, dass ich das gar nicht will. Ja? Also ich will die in die Lage versetzen, selber ihre Entscheidung zu treffen. Die sollen nur wissen, wen sie ranholen. Mir ist das scheißegal, wen sie ranholen. Ich will nur wissen, dass sie wissen, wen sie reinholen. Ja? Und ich will mich da auch nicht reinmischen. Ich will auch keinen Beratungsvertrag mit FC Bayern München oder mit irgendjemand. Ja? Sondern ich will ihnen einfach nur beibringen, ob es Sinn macht, einen Innenverteidiger ohne Kiefer zu kaufen. Egal wie teuer der ist. Ein Innenverteidiger ohne Kiefer kann sich nicht durchsetzen. Der wird auf der Bank sitzen. Ja?
Jetzt überprüfen gerade alle Clubs ihre Innenverteidiger-Gesichter. Also pass mal auf.
Ja, das sollen die machen. Das sollen die echt machen. Ein Innenverteidiger muss robust sein und braucht ordentlichen Kiefer, dass er sich durchbeißen kann. Okay, wir haben sogar einen Nationalspieler, der keinen richtigen Kiefer hat, der ist Innenverteidiger. Der spielt aber oft nicht von Anfang an.
Uwe, das hat jetzt irgendwie doch das Gespräch länger gedauert als gedacht. Das war tiefer, du hast uns tolle Beispiele gegeben, Anwendungsbeispiele, aber vor allen Dingen auch bist du mal so das Gesicht durchgegangen. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht umsonst eine 12-wöchige Ausbildung und darüber hinaus sind ja auch viel, viel, viel Proben und Machen. Das klingt jetzt alles so dahergesagt von dir, mit einer Souveränität über die Ohren, über die Kinn, über die Kiefer, über die Nase und so weiter. Und gleichzeitig, da steckt ja eine ganze Menge drin. Also sag nochmal einmal so, was glaubst du, wann ist man bei dieser guten Quote? Du hast jetzt 4.500 Gesichter analysiert, aber wann ist man bei einer Quote, mit der man sicher durch diese Welt gehen kann nach eurer Ausbildung? Wie oft muss ich das anwenden, damit ich da immer sicherer werde?
Also du wendest es automatisch an, weil du kannst gar nicht mehr, also du kannst es natürlich abschalten, aber ganz automatisch wendest du es an. Und dann hast du manchmal am Anfang nochmal so ein Ding, wo du sagst, so, da bin ich immer so richtig sicher. Dann kannst du uns fragen, dann klären wir das auf. Dann machst du natürlich deine Erfahrungen. Und so wie ich am Anfang auch mal schief lag, wählst du auch mal Worte, die nicht so exakt super sind. Aber das ist dann deine eigene Lernkurve. Du bist auf jeden Fall in der Lage, bewusst kompetent durch das Gesicht zu gehen und du kannst es lesen, wenn du dir die Zeit nimmst. Wenn du in einer Gesprächssituation bist, dann fällt dir nicht alles so gleich auf. Das ist so wie mit der Mimikresonanz, ja. Und je mehr du das machst und je mehr du auch selber reflektierst, wieso hat er gerade in dem Gespräch so reagiert, umso sicherer wirst du. Aber eins kann ich dir garantieren, nach 12 Wochen verbringe ich dich in die Lage, dass du in der 13. Woche einen Menschen, den du vorher noch nie gesehen hast, einfach liest.
Das war ein Rundumschlag um ein Thema, was irgendwie total faszinierend ist. Ich habe anders als so bei manch anderen Podcast dem heutigen Gast viel, viel mehr Raum gelassen fürs Pitchen, weil ich auf diese Ausbildung so hingewiesen habe. Aber ich fand das irgendwie spannend und ist auch jedem klar, dass man da sich mit beschäftigen muss, damit man diese Erfahrung hat. Aber es scheint irgendwie, also das beruhigt mich, man braucht keine 100% Quote, Trefferquote, weil es hilft dir, jede Kleinigkeit, die dich schon besser macht, die dich schon dem anderen gegenüber näher bringt, ihn besser versteht, besser einordnen kann, damit ihr besseres Vertrauen Vertrauen aufbauen kann für eine bessere Zusammenarbeit. Also für mich leuchtet das komplett ein. Mich hast du. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich heute hier diesem diesen Podcast gestellt hast. Wir sehen uns wieder. Das ist das Schöne. Erstmal, weil du in Hamburg bist. Zweitens, weil wir beide schon die Tickets nach Mallorca gebucht haben.
Ja.
Da gibt es das wunderbare ESB-Unternehmerforum, bei dem wir uns wiedersehen werden, aber auch an anderen Stellen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in unserer Community auch nochmal dich einladen werden und das ein oder andere Mal da zusammenkommen. Also Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war spannend. Das war aufschlussreich und sehr sympathisch rübergebracht. Allerbesten Dank. Das Schlusswort gehört meinem Podcast-Gast. Aber ich wollte von meiner Seite auch nochmal sagen, also ganz, ganz herzlichen Dank. Mich hat das sehr fasziniert und ich hoffe, die Zuhörer da draußen auch. Aber wie gesagt, das Schlusswort sei jetzt einmal dir gegönnt.
Ja, danke, lieber Stefan. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Meine Nase hatte genügend Raum, um auch dazu erzählen. Ja. Das fand ich total klasse. Du machst es echt total faszinierend und ich habe bei Nadine schon ein kleines Geschenk für die Podcast-Zuhörer bereitgelegt. Und das Geschenk ist ein kostenloses Videotraining und sie hat gesagt, sie kann das einbauen. Das ist für die, die jetzt gesagt haben, oh, da will ich jetzt mal so ein bisschen mehr drüber hören, ist das genau das Richtige.
Ah, cool.
Und danke, dass wir heute so einen erfrischenden Podcast hatten. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Also es war total faszinierend. Danke dafür, lieber Stefan.
Das ist in der Tat schnell vorbeigegangen. Die Nadine, um das aufzuklären, ist die Kollegin, die sich hier bei uns um unseren Podcast kümmert und mit den Gästen Kontakt aufnimmt, die Redaktion begleitet und auch die Veröffentlichung. Und deswegen ist das bei der Nadine auch genau richtig aufgehoben. Die wird das dann in die Welt tragen. Ja, Uwe, nochmal ganz herzlichen Dank auch für dieses Angebot. Und wir sehen und hören uns wieder. Und euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Besten Gruß aus Hamburg. Ciao, ciao.
Ciao.